genau, hier. Nach der Speisung der 5000 heißt es, und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Also wir waren immer noch von der Speisung, die wollten vielleicht nochmal zu Jesus kommen, wie das so ist nach einem Event. Kenneth Bay, ja, war da. Man Jesus hat sie in dieses Boot steigen lassen, vielleicht auch als guter Lehrer hat er sich nochmal zurückgezogen, um zu sagen, ich brauche Zeit mit Gott. Für uns ein großes Lehrstück, wir brauchen das nach Anstrengung. Wir brauchen auch die Zeit für uns, ja, um zu beten. Aber dann, die Jünger sind alleine und sie merken auf einmal, wir gehen hier unter. Also man kann Jesus als Vorbild hier rauslesen, man kann aber auch das Auf und Ab unseres Lebens hier so entdecken und merkt, was genau das ist meine Situation manchmal. Ich bin noch mit Jesus gestartet, ich bin mit Jesus an dem Ort, wo ich gerade bin, nämlich in diesem Boot. Jesus hat gesagt, steigt in das Boot. Und jetzt kommt der Sturm. Und dann ist dieser Petrus, wo ja wirklich vielleicht unterschiedliche Leute unter uns unterschiedlich über den denken, dass, wie kommt der auf diese Idee, dem Jesus jetzt zu sagen, ja, wenn du es bist, dann lass mich zu dir kommen. Dieses Bild vom lass mich auf dem Wasser gehen, ist, glaube ich, ein großes Bild der Sehnsucht auch von vielen von uns Christen. Dass wir sagen, oder es gibt es in Lobpreisliedern, kommt das ständig vor, lass mich auf dem Wasser gehen. Herr, ich möchte erleben, dass du es wirklich bist. Ich möchte merken, dass du der Herr bist. Dass du eben jetzt nicht irgendein Gespenst bist, was ich mir nicht erklären kann, sondern beweis dich mir, zeig dich mir. Ich möchte zu dir kommen. Und ich überlege, was die anderen Leute da an diesem Boot machen. Was denken die sich? Sind die einfach nur panisch und immer noch vor Angst? Oder schütteln die wie wild den Kopf vor Petrus und sagen, Petrus, ja, typisch Petrus. Vielleicht wie in der echten Gemeinde. Einige, die wirkliche Sehnsucht haben und vielleicht auch ein bisschen überschwänglich sind in ihrem Glauben und sagen, ja, Jesus, mach das, schenk mir das. Und die anderen sagen, der schon wieder. Immer der muss immer das und jenes betonen und so. Wir sind viel nüchterner, ja. Aber warum will Petrus eigentlich überhaupt aussteigen? Warum will Petrus aus diesem Boot aussteigen? Ich glaube, Petrus hat etwas verstanden. Er hat verstanden, der beste Ort, wo du sein kannst, wenn die Wellen toben, ist bei Jesus. Nachfolge richtet sich immer direkt auf Jesus. Sich diesem Ruf von Jesus auszusetzen, befiehl mir, sag mir jetzt, was los ist. Hier geht gerade alles drunter und drüber, Jesus, ich brauche jetzt dich. Und ich merke manchmal, und ich glaube, daher kommen diese ganzen christlichen Bücher, dass wir eher alle die Leute sind, die im Boot sitzen. Und wir merken dieses Boot, ja, so ein Boot auf dem See Genezareth, wenn da der Sturm kommt, das ist machtlos ausgeliefert, es schaukelt, es wackelt, es geht hin und her. Und wir halten uns fest, weil Jesus, und das ist das Interessante, Jesus hat die Leute ja ins Boot gesetzt. Jesus hat gesagt, Leute, fahrt schon mal rüber, steigt ins Boot. Die waren gehorsam, die sind nachgefolgt, sie sind ins Boot gegangen. Und dann passiert das Traurige, dass aus der Bewegung, ich habe gesagt, Nachfolge ist ein Verb, dass aus der Bewegung, aus der Sehnsucht, aus der Leidenschaft mit Gott zu leben, auf einmal ein Standpunkt wird. Es wird etwas Starres, eine Dogmatik, ein Ideal. Jesus hat mich in das Boot gesetzt, ich bleibe in dem Boot sitzen. Hier wird mir nichts passieren. Und Petrus merkt, oder als er Jesus sieht, da kann er, glaube ich, gar nicht mehr klar denken, weil er, glaube ich, wirklich, und ich sage das so, in Jesus verliebt ist, und er sagt, Herr, wenn du das bist, ich will zu dir kommen. Bei dir ist der Ort der Sicherheit. Ich möchte nicht an diesem Standpunkt, ich möchte nicht hier in diesem Boot sitzen. Er war ja auch Fischer, er wusste, dass dieses Boot eigentlich gar keine Sicherheit hat, sondern er geht zu Jesus. Und dann sagt Jesus zu ihm, ja, warum hast du gezweifelt? Du Kleingläubiger. Und ich hätte gern Petrus' Antwort gehört. Was denkt ihr? Was hat Petrus geantwortet? Ich habe mir so überlegt, Petrus, also ich weiß natürlich nicht, aber mein Petrus, der sagt, oh Herr, weil ich nicht anders kann. Ich habe die Wellen gesehen und ich bin erschrocken. Das ist das Auf und Ab der Nachfolge. Das ist kein glatt gebügeltes Christsein, sondern da ist Dynamik drin. Man kann sich in dieser Geschichte sehr an den Jüngern abarbeiten und sagen, ja, wir sollen jetzt auch keine Kleingläubigen sein, wir sollen auch nicht zweifeln. Aber wenn du diesen Text anguckst, dann steht zweimal, sogleich redete Jesus zu ihnen, als sie Angst hatten. Und als Petrus anfing zu sinken, sogleich streckte Jesus ihm die Hand aus und er ergriff ihn. Ich glaube, das ist entscheidend in der Nachfolge. Es geht nicht darum, dass wir sagen, ja, Gott hat mich mal hier hingeführt und jetzt mache ich das, was ich gelernt habe, bis zum Ende meines Lebens. Ich mache diese Veranstaltung, machen wir, die hat gut angefangen und wir machen jetzt bis zum Ende, ziehen wir das durch, bis der letzte das Licht ausmacht. Dieses Ideal, diesen Gedanken, diese Vorstellung, die habe ich mal gelernt, als ich ein Jungscherkind war. Und das glaube ich, auch wenn 100 Leute andere Sachen sagen und meine Erfahrung dagegen spricht, ich glaube das, bis ich die Grabdeckel zumache. Ich glaube, dass sich Christsein, Jüngersein, Nachfolgersein immer wieder neu an Jesus orientieren muss, an seinem Ruf. Und das hat Petrus verstanden. Nachfolge macht sich nur am Rufen von Jesus fest. Erst in das Boot hinein und dann aber neu, komm aus dem Wasser, komm zu mir. Und als ich drüber nachgedacht habe, da wurde mir es echt schwer, weil ich gemerkt habe, boah, das ist bei mir genauso. Ich lasse mich an Dinge festnageln. Mein Christsein, was dynamisch gestartet ist, ich lasse mich festnageln mit meinem Kalender, mit meinen Veranstaltungen, mit dem, wo ich weiß, wie zum Beispiel eine gute Predigt zu sein hat, was eine richtige Lehre, eine richtige Dogmatik ist. Und Dogmatik und Lehre ist gut, aber wir lassen uns manchmal an den Dingen festnageln, wo wir denken, das ist unsere Sicherheit. Und wenn wir dieses Boot sehen, dann merken wir, es ist keine Sicherheit. Dieses Boot, das schwappt darum, es hält nicht. Und deswegen geht er über diese Kante. Aus dieser relativen Sicherheit geht er in die Unsicherheit, dafür aber in die Geborgenheit von Jesus. Aus diesen Übersehbaren, aus denen man berechnen kann, was eigentlich unberechenbar ist, unser Leben ist nie berechenbar, nur wir denken das, geht Petrus in das Unberechenbare, in das Zufällige, aber vielleicht in das Notwendige, hin zu Jesus. Er weiß, Jesus ist meine einzige Sicherheit. In die eigenen Möglichkeiten, aus den eigenen Möglichkeiten heraus, geht er zu Jesus und sagt, ich komme zu dir, Jesus, du bist der beste Ort. Ich habe diesen Punkt überschrieben, Nachfolge nochmal anders, diesen ersten Gedanken. Das Auf und Ab des Christseins. Nachfolge ist nie ein Angebot von uns Menschen an Gott. Das haben wir so vom Luther, haben wir das so gelernt irgendwie. Der Luther hatte da diesen Blitzschlag und hat da gesagt, ich gehe ins Kloster. Und von anderen Pastoren kennt man das, die sind aus dem Krieg, wurden die gerettet und dann sind die Pastoren geworden. Aber wenn sich diese eine Zusage, dieser eine Ruf, der an mich ergeht, wenn der sich nicht in meinem täglichen Leben erneuert, dann wird eine Gesetzlichkeit draus, eine Starrheit, ein Ideal, was Jesus nie gepredigt hat. Jesus hat immer gepredigt, kommt zu mir, lebt Beziehung mit mir, hört auf mein Rufen und handelt danach. Nachfolge nochmal anders. Wo sitzen wir vielleicht noch immer manchmal in diesem Boot oder immer wieder und denken uns, ja, das ist unsere Sicherheit, aber wir verwechseln dabei eigentlich Ursache und Wirkung, weil wir denken, ja, das ist das, wie es Gott gefällt. Und damit haben wir dann ein gutes Christsein. Ursache und Wirkung. Ursache ist, mich ruft Jesus und ich gehe auf diesen Ruf ein. Nicht zu sagen, das, was ich einmal verstanden habe, das ist, gibt nichts anderes mehr, sondern sich neu diesem Ruf auszusetzen von Jesus. Er ruft mich, nicht ich denke, dass ich ihm irgendwie ein gutes Angebot machen kann. Nachfolge nochmal neu. Warum folge ich Jesus? Nicht, weil ich denke irgendwie, dass mir das was bringt, dass ich auf dem Wasser gehe, ich habe ein gutes Erlebnis. Nicht, dass ich denke, dann hab, und das sage ich manchmal selber, wenn mich Nichtchristen fragen, warum lebst du mit Jesus? Dann sage ich, weil das mein Leben erfüllt, weil es mich reich macht Und es ist immer ich, ich, ich. Wenn wir die Bibeltexte angucken, wie Leute gerufen werden, dann ist es, weil Jesus mich gerufen hat. Und er hat mich raus aus meiner Sicherheit gerufen. Aber in seine Abhängigkeit. Und dort ist der beste Ort. Dort lerne ich ganz viel Neues. Dort beginnt das eigentliche Leben. In der Abhängigkeit, in der Gemeinschaft, in der Geborgenheit von Jesus. Sogleich streckte er die Hand aus. Und Petrus ging, also keine Ahnung, steht nicht drin, ob der die Haare auch nass hatte, aber Jesus hat ihn auf jeden Fall gehalten, ja. Ich wünsche mir ehrlich gesagt, deswegen, ich predige es vielleicht mehr zu mir als zu euch, ich wünsche mir diese neue Leidenschaft, nicht an meinen Positionen und an dem, was immer schon war, festzuhalten, sondern zu sagen, Jesus, wo rufst du mich? Und wo mache ich mir vielleicht die Füße dabei nass, aber ich folge deinem Ruf. Komm raus aus meiner Sicherheit, aber komm in deine Geborgenheit. Nachfolge nochmal anders denken. Und so lebt, glaube ich, auch der Petrus. Und dann passiert eine Episode, als er nach Jerusalem kommt. Matthäus 16, zwei Kapitel danach. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müssen, den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen wird. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Aber er wandte sich um und sprach zu Petrus, tritt hinter mich, Satan. Du bist mir ein Fallstrick, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten wird, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Ich glaube nicht nur, dass unsere Nachfolge anders ist, als wir das vielleicht manchmal so denken, sondern dass auch Gott der ganz andere ist. Ich habe hier mal was mitgebracht. Ich glaube, manchmal haben wir Christsein, machen wir das so, dass wir so eine Frage haben oder wir wissen irgendwas, was nicht passt. Und dann überlegen wir, wie passt da jetzt Gott rein? Wie kriege ich jetzt Gott, wie kriege ich diese Frage an den Bibeltext, die sperrig ist, die ich nicht lösen kann, wie kriege ich da die rein? Und dann probiere ich rumzuschnibbeln und denke mir, okay, Gott, so bist du nicht. Ah, Mist, da fehlt ein Stück. Und ich probiere, oder ich fange an, an Gott rumzudoktern, an ihm zu puzzeln, sozusagen drauf zu hauen. Ich weiß nicht, wer so gerne puzzelt. Manchmal haut man dann drauf, weil man denkt, das Teil passt da doch rein. Man haut drauf und hofft, dass es passt. Aber es passt nicht. Auch das gehört zur Nachfolge. Dass Gott manchmal nicht passt. Dass er anders ist. Dass wir ihn manchmal nicht verstehen, auch wenn wir ihn gern verstehen wollten. Eine super Erfahrung, die ich bei uns in der Gemeinde gemacht habe, in der Bibelstunde vor einigen Wochen. Da saßen wir da in einer ganz kleinen Runde und es war ein Hiob-Bibeltext. Und ich dachte vorher schon, oh, so ein Hiob-Bibeltext mittendrin, da mal gucken, dann wird man das sagen, was man sowieso immer sagt und immer schon weiß. Und dann saßen wir da in einer kleinen Runde und alte, weise, gestandene Männer im Glauben, ihr Lieben, die haben gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe Fragezeichen. Ich habe heute mich intensiv mit dem Text auseinandergesetzt, aber ich habe da eine Frage. Ich komme da nicht weiter. Ihr Lieben, mein Herz ist aufgeblüht, weil ich dachte, wie gut ist das, dass Gott immer noch größer ist als ich, dass ich Fragen an ihn haben darf, dass ich manchmal mich auch an Jesus störe und nicht weiß, was los ist. Und manchmal ist es so, dass wir dann, es gibt ja zwei Methoden von diesem Zurechtschneiden. Also einmal zum Beispiel jetzt bei diesem Text, wir wissen alle, wir lesen das und wissen sofort, aha, es geht ums Kreuz. Im Alpha-Kurs haben wir jetzt gelernt, im Alten Testament gibt es 300 Prophezeiungen, die auf Jesus hindeuten und 27 davon werden sozusagen an dem Tag, wo Jesus gestorben ist und dann drei Tage später aufgestanden wird, also 27 werden an dem einen Tag erfüllt. 27 alttestamentliche Verheißungen werden am Kreuz erfüllt. Also da sieht man, warum das Jesus so wichtig ist, weil das die Mitte unseres Glaubens ist, das Kreuz. Ja, wenn da jetzt Jesus aufgehört hätte und Petrus gesagt hätte, ja, aber du bist doch der Wunderheiler, mach doch einfach die ganze Welt gesund und rosarot. Das macht Jesus nicht, weil es anders vorgesehen war. Der Plan A war, Jesus geht ans Kreuz, er stirbt für unsere Schuld, er nimmt das auf sich, er erträgt das, er geht damit durch. Er geht damit aber auch ins Leiden. Er ist der, der meine Schmerzen kennt, der große Schmerzensmann. Da gibt's auch ein Lied davon. Genau, und dann ist es manchmal, dass wir sagen, okay, Kreuz kenne ich schon, weiß ich. Und wir würden diesen Text abhaken. Also wir machen uns manchmal schneiden wir nicht dran rum, aber wir machen zu schnell zu und lassen nicht zu, dass Gott anders ist. Dann sagen wir, ein anderer Text, wie kann das Gott zulassen? Dann sagen wir, ja, Gott ist halt Gott der Liebe. Einfach drüber sozusagen. Das stimmt ja und es ist richtig. Aber es ist nicht sich darauf eingelassen, auf das, was der Text wirklich sagen will. Ja, oder man findet dann einfach schnell den Konsens und guckt, okay, einfach drüber. Man würde zum Beispiel auch übersehen, was da dann steht, diese zweiten Zeile, weil ich glaube, das ist hier der Kern, dass Jesus dann die Jünger anspricht und sagt, jetzt habe ich ein Geheimnis für euch. Im Kreuz entdeckt ihr Folgendes, wer sein Leben verliert, der wird es finden. Und die Jünger denken sich, was? Wer sein Leben verliert, wird finden? Was ist denn das? Und dann wird davon erzählt, wie die Jünger sich versteckt haben, aber ein Jünger vorm Kreuz steht und die Frauen. Und ich glaube, dort vor diesem Kreuz, dort langsam kriegen sie eine Ahnung davon. Spätestens dann nach der Auferstehung denken sie, ja, Gott, du bist anders. Du bist der Gott, der wirklich mitgeht, der sich erniedrigt hat, der ja, sich hat schlagen lassen, damit er meine Wunden versteht. Ein Gott, der nicht von oben her regiert, sondern von oben und von ganz unten sozusagen. Und da beginnt das Geheimnis der Nachfolge, dass dieser Gott anders ist, dass ich eben nicht automatisch alles drüber bügeln muss. Ich habe jetzt nochmal, ich habe einen Link rumgeschickt von Michael Diener, der war letzte Woche im Siegerland und der hat nochmal so erklärt, die Wurzeln des Pietismus. Und also gibt es so mehrere Kennzeichen und da eins hat mich davon sehr daran erinnert. Also Betonung der Bekehrung, dass Leute ihr Leben Jesus übergeben, hohe Verbindung zu Israel, zum Volk Israel, der Glaube an die leibliche, an die Wiederkunft von Jesus und eins aber auch das intensive Forschen in den Schriften. Das nicht einfach zu sagen, ja, so ist es, ja, lesen wir einmal drüber, wir wissen die Antwort, sondern sich dem auszusetzen und zu sagen, Jesus, ich folge dir nach und trotzdem verstehe ich dich manchmal nicht. So ist es, glaube ich, auch beim Kreuz. Das ist ein Zeichen für mich dafür, dass ich sage, wenn ich hier davor stehe und ich sagen würde, ich verstehe das Kreuz von vorn bis hinten, dann wäre ich ein Lügner. Dann würden wir das Kreuz kaputt machen, wenn wir sagen, ich habe es total verstanden. Wir können das annehmen und sagen, ja, das hast du für mich getan. Aber es gibt da so viele Facetten und Seiten davon, wo ich sage, Gott, warum hast du das gemacht? Und manchmal blitzt dann wieder ein neuer Gedanke auf, wo ich merke, ach krass, ja genau, das zeigt auch das Kreuz. Und da werde ich auf einmal verwandelt, der Gott, der anders ist. Nicht ich beschneide ihn, sondern er beschneidet mich. Er beschneidet mein Herz und ich lerne etwas von diesem Geheimnis, ja, kennen, dass Abhängigkeit, sich rufen lassen von ihm etwas Gutes ist, weil mir das Geborgenheit gibt, weil ich dort geschützt bin. Weil Gott keiner ist, der so wie ein Universalpuzzleteil überall eingesetzt werden kann. Er ist keine Pauschalmedizin, die man einfach überall drüber gießt und sagt, ja, das hilft immer. Sondern er kommt ganz persönlich zu den Schächer am Kreuz, ja, dieser Mann, der mit am Kreuz hängt und sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Oder der Frau nach der Auferstehung. Ja, er war nicht der Gärtner. Er begegnet Menschen persönlich und individuell. Bist du bereit, ob 5 Jahre Christ, 10 Jahre, 20 oder 50 Jahre Christ, dir noch was Neues von Jesus sagen zu lassen? Ihn nicht zu beschneiden, sondern zu sagen, Gott, da hast du eine Kante. Und ich lasse mir diese Kante an dir gefallen. Ich glaube, dann ist Nachfolge eine ziemlich interessante Sache mit Jesus. Das erste war so ein bisschen, warum wir nachfolgen. Das zweite, jetzt wem wir nachfolgen, dem Gott, der auch in Jesus trotzdem noch der andere ist am Kreuz, den wir nicht einfach einpacken können und auspacken, wie wir wollen. Und dann das dritte, Gott nochmal anders, genau, das überspringe ich einfach. zu Petrus nochmal. Sorry, ich bleib hier. Petrus, er hat übers Auf und Ab des Glaubens, ja, das war jetzt so meine Thematik, die Dynamik, die daraus entsteht, dann passt dieses Bild eigentlich doch ganz gut. Ich glaube, so ist es ja oft, es ist ein Auf und Ab, es ist ein ja, Miteinander, ein Ring. Und Petrus hört das, dass man sich verlieren soll, um zu gewinnen, aber als er dann in dem Hof sitzt, wo Jesus eingekerkert ist und, er gefragt wird, gehörst du zu Jesus? Dann sagt er, nee, weil er will sein Leben immer noch gewinnen. Er will es noch nicht abgeben, er kann noch nicht so gut da vertrauen in diese Situation. Und jetzt kann man denken, ja, da ist der Ofen aus, aber nee, Jesus begegnet ihm ja oft nach der Auferstehung. Also es ist wirklich ein Auf und Ab in der Nachfolge. Und dann passiert etwas, was ich jetzt wirklich vor 2 Wochen erst neu gelernt habe an dem Pfingsttext. Und damit komme ich dann auch zum Schluss. Das ist ein ganz kurzer Abschnitt, wenn ihr schon hin und her rutschen solltet. Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen Zungen, zerteilt wie von Feuern, und sie setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist es ihnen eingab zu reden. Und jetzt kommt der Knaller. Da trat Petrus auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan. Vernehmt meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist doch erst die 3. Stunde des Tages, also 9 Uhr. Sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und dann auf einmal fängt er an zu predigen. Und als ich diesen Text gelesen habe, dachte ich, warum? Es wäre doch eigentlich schön gewesen, wenn jetzt zum Beispiel der zweifelnde Thomas aufgestanden wäre und er hätte ich gepredigt. Das wäre doch eine Wunderwirkung vom Heiligen Geist gewesen, dass der zweifelnde Thomas auf einmal der erste Verkündiger des Evangeliums wird. Warum denn schon wieder Petrus, der immer die Laute, der immer den großen Rand hatte? Warum predigt der jetzt? Und dann dachte ich, es ist trotzdem etwas ganz anderes passiert. Der Heilige Geist hat an ihm gewirkt und er wirkt mit ihm. Denn vorher, was Petrus macht, ist es immer sehr forsch. Es ist von ihm dominiert. Es geht eigentlich oft schon um Petrus. Und jetzt auf einmal predigt er das Evangelium. Er war vorher der Angsthase, ja, der Jesus verleugnet hat, der sich versteckt hat. Und nun auf einmal bekommt er durch den Heiligen Geist Mut und er tritt auf und predigt von Jesus. Nachfolge. Man hätte den ersten Punkt zusammenfassen können mit Nachfolge ist vielleicht anders, den zweiten Punkt mit Gott ist anders und den dritten, dein Leben ist anders, du bist anders. Gott benutzt uns mit dem, wie wir sind, mit unseren Gaben, mit unserem Potenzial. Als ich Christ war, hat mal irgendjemand im EC bei uns in Sachsen gesagt, ja, wenn jemand lang genug Christ ist, am Schluss sind eigentlich alle gleich, weil man liest ja, jeder liest ja in seiner Bibel. Und eigentlich sind dann ungefähr alle Christen ungefähr so gleich. Und ich habe das wirklich, ich dachte, ja stimmt, wenn man die Bibel liest und man lässt sich da schleifen von ihm. Und jetzt habe ich gemerkt, ich glaube, das ist eine Lüge. Das überzieht total den Schöpfer Gott, der in Menschen was hineingelegt hat. Hier in dieser Geschichte von diesem Petrus am Schluss, da sehen wir, dass Gott das in Petrus angelegt hat, dass er ein kühner, mutiger Mann ist, der halt gern mal den Mund aufmacht und auch manchmal zu viel den Mund aufmacht. Aber jetzt durch den Heiligen Geist, er tut es für Jesus. Und es ist gut und es wird gebraucht für das Evangelium, fürs Reich Gottes. Jetzt erfüllt sich das, was Jesus zu ihm gesagt hat, von nun an wirst du Menschen fischen. Und diese Stelle, die hören wir immer so, naja, wir sollen halt auch Menschenfischer sein, wir sollen Leute fürs Evangelium gewinnen. Aber Jesus sagt zu Fischerjungs, ihr sollt Menschen fischen. Also in dem, wo ihr gut seid, in dem, wo ich in eure Geschichte hineingekommen bin, ich bin zu euch gekommen, als ihr gerade fischen wart, jetzt sollt ihr Menschen fischen. Was ist dein Element, wo du gut bist? Was ist deine Leidenschaft? Was könnte Jesus zu dir sagen? Man ist jetzt schwer zu übersetzen, ja? Der Menschenfischer ist nicht pauschal unbedingt, sondern er ist genau für diese Fischerjungs. Die sind jetzt Menschenfischer. Vielleicht bist du ein Menschen, mit dem im Gespräch Seier und Seelsorger oder ein Fürmenschen Maler oder ein Fürmenschen Handwerker Oder. Ich weiß natürlich, das Fischenbild hat sehr viele schöne Aspekte, aber nehmt mal diesen Aspekt. Nachfolge ist nicht 0815, sondern Gott schreibt mit mir und mit dir Geschichte. Er kommt doch in mein und dein Leben und wir sind unterschiedlich. Und Gott nutzt das. Er möchte in mein und in dein Leben. Wo bist du gut? Was machst du gern? Neben den Auf und Abs in unserem Leben ist das der Ort, wo wir als Nachfolger sein sollen. Mit den Auf und Abs. Weil wir nicht gleich sind. Wir sind ganz unterschiedlich alle. Und das ist gut so. Gott hat uns so gemacht. Dein Leben nochmal anders. Und ich habe überlegt, ob das auch für jemanden gilt, der 70 ist. Ich habe überlegt, ich glaube, das gilt schon auch für jemanden, der 70 ist. Zu entdecken, ja, was macht mir Freude? Und wie kann ich darin ein Jünger, eine Jüngerin von Jesus sein? Wo bin ich gern? Was ist mein Element? Der Eckhard von Hirschhausen erzählt ja dieses Bild, und damit komme ich zum Schluss, von diesem Pinguin. Pinguine sind ja Vögel, laut Definition, stimmt das? Hat jemand was einzuwenden? Ich glaube, es sind Vögel. Aber es sind Vögel, die nicht fliegen können. Also müsste man sagen, von Gott richtig schlecht gemachte Vögel. Was hat sich Gott dabei gedacht, solche Vögel zu machen? Die haben so kurze Flügel, die können nicht abheben. Aber wenn Pinguine in ihrem Element sind, im Wasser, dann sind sie unglaublich schnell. Und sie sind wendig und dynamisch und kraftvoll. Lass dir nicht einreden, naja, du bist halt ein Vogel, der halt nicht fliegen kann. Und in Gemeinde hat nichts verloren. Bleib in deinem Element. Und ich glaube, da machen wir uns als Christen schuldig, weil wir sagen, wir suchen jemanden zum Predigen, wir suchen jemanden für Musik, wir suchen jemanden für Technik. Für jemanden, der die Leute willkommen heißt. Und wir schneiden von dem, was Gott an Persönlichkeit in uns Menschen hineingelegt hat, ganz viel ab und sagen, das Profil brauchen wir in unserer Gemeinde. Aber Gott hat auch so viel mehr in uns Menschen hineingelegt. Hey, und ich hoffe und wünsche mir, dass wir als Gemeinde das gemeinsam entdecken können. Was hat Gott in uns hineingelegt? Und wie können wir Zeugen sein, seiner Auferstehung? Wie können wir seine Jünger sein? Wie können wir uns rufen lassen? Denn darum geht's. Es geht nicht um meine Ideen und um das, wo wir denken, das müsste ich noch Tolles tun, das möchte ich erleben. Ich möchte so gerne XYZ im Glauben erleben. Sondern es geht darum, wo lasse ich mich rufen und wo lasse ich mich rufen? Ich, Pierre Schäving, mit meinem Profil, sage ich mal, mit dem, wie mich Gott gemacht hat. Auf und ab im Leben mit Jesus Christus. Das ist gut so. Aufs und abs, weil Jesus sagt, also sogleich streckte er die Hand aus. Er ist da im Auf und im Ab. Und wenn du das mal nicht glauben kannst, dann schau aufs Kreuz. Da siehst du, dass Gott im Auf und im Ab ist. Im Philipperbrief heißt, dass er runtergekommen ist, sich erniedrigte und dass er vom Vater erhöht wurde. Gott ist da in den Aufs und Abs unseres Lebens. Gott segne dich. Amen.